Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Heute geht es zumindest am Rande um ein Verbrechen, über das wir hier schon mal gesprochen haben, um den Taximord von St. Ingbert. Und da gibt es Neuigkeiten, also nicht zu der Tat selbst, sondern zu dem Täter. Mein Name ist Sarah Umler und mit mir im Studio sitzt mein Kollege Erik Kolling. Er ist Reporter, ist viel unterwegs und hat den Taximörder Patrick K. erst vor wenigen Wochen gesehen, und zwar auf der Anklagebank hier in Saarbrücken. Aber keine Sorge, wir erklären erstmal, um wen und was es hier überhaupt geht. Hallo Erik, schön, dass du da bist.
Hallo Sarah, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Der Taximörder von St. Ingbert. Auch du hast ja diesen Begriff in deinen Prozessberichten verwendet. Hol mich und auch die Hörerinnen und Hörer mal ab. Was hat er denn 1993 überhaupt getan?
Im Februar 1993 hat er eine Taxifahrerin ermordet und das Taxi in Brand gesteckt. Das war in St. Ingbert am Mäusbachweiher hat man das brennende Taxi gefunden. Genau, und damals war halt unklar, wer hat den Mord begangen.
Und wie kam man denn überhaupt darauf, dass es dann dieser Taximörder überhaupt war, von dem wir heute sprechen, von Patrick K.?
Es war ein Zufallstreffer. Der Mann hatte halt ziemlich oft eingesessen und musste im Rahmen einer seiner Gefängnisaufenthalte auch Blut abgeben. Und da hat ein DNA-Abgleich, hat dann das Ergebnis gebracht, ja, er war auf jeden Fall dieser Mörder.
Okay, also eine DNA-Probe überführt ihn im Grunde. Mhm. Hat er denn auch diese Tat gestanden?
Nein, er hat sie nie gestanden, er hat sie abgestritten und auch wenn sie in dem aktuellen Prozess nur ganz kurz Thema war, war da auch die klare Aussage, er hat sich dazu nie geäußert.
Okay, also er hat sich nie geäußert, hat sie abgestritten damals im Prozess. Wie lange ist er denn dann ins Gefängnis gewandert für diesen Mord?
Also für den Mord und die Vergewaltigung wurde er vom Landgericht zu 7 Jahren Jugendstrafe verurteilt, weil er damals noch minderjährig war zum Zeitpunkt, als er die Tat ausgeführt hat. Und das war dann bis 2011, als er wieder auf freien Fuß kam.
Okay, und wie geht's dann danach mit ihm weiter? Bleibt er dann straffrei oder?
Nein, das zieht sich durch seine Biografie durch. Also weder vor der Tat noch anschließend blieb er straffrei, im Gegenteil. Es hat ein knappes Jahr gedauert bis 2012, bis das Landgericht ihn nochmal verurteilt hat, diesmal wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes. Dann zu 9 Jahren Haft. Er war letztlich dann ja bis 2022 wieder hinter Gittern.
Also er hat eine lange Vorstrafenliste, hört sich zumindest so an. Du warst jetzt auch vor kurzem vor Gericht wegen Patrick K. Weshalb saß er denn dort auf der Anklagebank?
Es sah im ersten Moment relativ unspektakulär aus. Es war gefährliche Körperverletzung und der Tatvorwurf war, dass er einen Senior in Rohrbach zusammengeschlagen hat.
Der Prozess war ja eigentlich vor dem Amtsgericht. Warum landete er denn überhaupt vor dem Landgericht am Ende?
Es wurden 2 Prozesse zusammengefasst. Er hatte diesen Senior zusammengeschlagen. Das ist im April 2023 passiert. Und knappe 2 Monate später hat er dann in Rohrbach auf dem Aldi-Parkplatz eine junge Frau bedroht, ist in ihr Auto eingestiegen, wollte sie berauben. Und das war ein schwerer Raubversuch. Und letztlich wurden beide Verfahren zusammengelegt und dann vorm Landgericht behandelt.
Okay, kannst du ein bisschen einzeln auf diese Taten eingehen, die er da vorgeworfen bekommen hat?
Also die erste Tat, die sich im April ereignet hat, da war er mit seinem Hund oder mit dem Hund seiner Lebensgefährtin spazieren, hat die Gassi geführt und war in Rohrbach auf dem Dorfplatz zugange. Und auch der Senior, den er letztlich attackiert hat, hat Hundegassi geführt. Er ist dann auf ihn zugegangen und hat ihn, so hat die Befragung ergeben, unvermittelt angegriffen und mit einem Hundespielzeug vielfach traktiert, bis der Mann auf dem Boden lag, sich nicht mehr rühren konnte und ist dann einfach weggegangen, hat eine Passantin wohl noch, die dem Mann zu Hilfe eilen wollte, zugeraunt. Der hat ja nichts. Und ja, hat sich dann aus dem Staub gemacht, als wäre nichts passiert. Und der zweite Fall hat sich dann 2 Monate später zugetragen. Da hat er vor Gericht geschildert, hätte er sich gerade von seiner Lebensgefährtin getrennt und wäre in einer Krise gewesen, hätte versucht, irgendwie an Geld zu kommen, um sich neue Drogen finanzieren zu können. Und wäre da in das Auto der Frau auf dem Aldi-Parkplatz in Rohrbach gestiegen und hätte versucht, sie halt auszurauben. Das Ganze scheiterte, weil die Frau sehr renitent war. Er ist dann geflüchtet in den Wald und die Polizei hat ihn dann aber später gefasst und ab dann war er halt wieder in Untersuchungshaft.
Also er hat eigentlich, so wie es sich anhört, die meiste Zeit seines Lebens im Gefängnis verbracht.
Das kann man so sagen. Das hat bei ihm im Prinzip schon ja, in der frühen Jugend angefangen, dass er dauerhaft straffällig war, von Diebstahl über Körperverletzungen bis hin zu Raubdelikten und halt dann diesem Mord, den man ihm später halt auch nachgewiesen hat, war das relativ durchgängig. Also er hat die meiste Zeit seines Lebens im Gefängnis verbracht, kennt auch gar nicht so viel mehr und hat halt auch sehr viel Erfahrung in Gerichtsprozessen, hat schon vielfach verurteilt wurde.
Du hast ihn ja vor Gericht gesehen, wie hat er denn auf dich gewirkt?
Sehr unspektakulär, auch jetzt nicht irgendwie bedrohlich. Er hat eigentlich einen ganz normalen Eindruck gemacht. Er hat sich sehr ruhig verhalten, er hat sehr abgeklärt gewirkt, auch ein bisschen passiv. Also er hat sich wenig geäußert, meistens hat er seinen Verteidiger sprechen lassen und hat halt vor allem drauf gedrängt, dass, also er hat die Taten grundsätzlich eingeräumt, auch vor dem Landgericht, aber in einer so abgeschwächten Fassung, dass ja schon ein bisschen sehr extrem war. Und er hat auf eine letzte, allerletzte Chance gedrungen, die das Gericht ihm doch bitte einräumen möge, vor allem von seinen Drogen wieder wegzukommen, weil die ihn umbringen würden. Das war so die Aussage.
Du hast gesagt, er hat die Taten runtergespielt. Was hat er denn über die Taten gesagt?
Er hat zum Beispiel gesagt, dass die erste Tat gegen den Rentner, da hätten die Hunde dieses älteren Mannes, die hätten seinen Hund provoziert und er hätte sich da im Gegenteil eher noch schützender vorgestellt und dann sei es da zum Eklat gekommen. Bei der Tat gegen die Frau hat er halt vor allem auf seine Drogenproblematik abgehoben, dass er sich da an vieles gar nicht mehr erinnern könnte. Das Gericht folgte dem letztlich auch aus dem Aspekt nicht, weil er zwei Messer dabei hatte. Also man schon davon ausgehen konnte, dass er durchaus eine gewisse Absicht verfolgt, wenn er
mit einem Messer rumläuft.
Ja.
Und bei dem Rentner, den er da überfallen hat, hat er auch das Messer dann verwendet?
Oder nee, da hatte er kein Messer dabei, da hatte er dieses Hundespielzeug dabei. Aber das lässt sich wohl auch gut als Waffe benutzen. Und damit hat er den Mann sehr, sehr oft geschlagen. Und der Mann, der war ja sowohl in Neunkirchen als auch am Landgericht als Zeuge, der bewegt sich am Rollator ganz schwerfällig, war schwerstens gezeichnet. Ja, also das Ungleichgewicht war schon sehr extrem, wenn jemand wie der Patrick K., der doch relativ kräftig gebaut ist, so jemanden verprügelt, dann ist es sehr unfair.
Ja, ein Rentner eben, ja. Der mit seinem Hund Gassi gegangen ist. Ja. Und bei der Frau, da kam aber dann das Messer zum Einsatz.
Er hat sie mit dem Messer bedroht, allerdings hat die Frau sich gewehrt. Er hat jetzt nicht zugestochen. Die Frau ist relativ geistesgegenwärtig aus dem Auto auch ausgestiegen. Die hatte selber Hunde im Kofferraum und hat damit gedroht, die Hunde rauszulassen. Als er das realisiert hat, dass da nicht nur die Frau ist, sondern wohl auch noch Hunde, größere Hunde, da hat er dann von der Tat wohl abgelassen.
Aber ging es dann bei beiden Fällen um Geld? Hat er den Rentner auch bestohlen oder ging es da wirklich nur um die Körperverletzung?
Bei dem Rentner ging es nur um die Körperverletzung. Beide Taten sind schwer miteinander vergleichbar. Einmal relativ klar, da ging es um Geldbeschaffung und das andere war einfach eine Kurzschlusshandlung. Auch die hat er so ein bisschen auf seine Drogenproblematik zurückgeführt. Aber eine Gutachterin am Landgericht hat eigentlich das Gegenteil gesagt, weil die Mittel, die er genommen hatte, waren eher beruhigend. Also für eine Kurzschlusshandlung eigentlich überhaupt kein Anlass.
Er hat im Affekt gehandelt, weil er sich irgendwie provoziert gefühlt hat vielleicht auch, ne? Was hat er denn für Drogen genommen? Welche, weißt du das?
Also er hat von Kindestagen an ganz viele verschiedene Drogen genommen in unterschiedlicher Reihenfolge und Dosierung. Da waren Heroin, Kokain, da war Marihuana, Cannabis, auch irgendwelche Substitutionsmittel, die später noch dazu kamen. Ganz viel. Und an dem Morgen, bevor er den Rentner angegriffen hat, war er auch noch in Saarbrücken und hat sein Drogenersatzmittel bekommen, relativ frisch. Also der Pegel war da zwar da, aber wie gesagt, nichts mit aufputschenden Mitteln.
Sein Drogenersatzmittel, das heißt, er hat immer wieder versucht, clean zu werden?
Ab einem gewissen Zeitpunkt hat das ja so nicht mehr funktioniert und er hatte auch nicht immer das Geld, um sich die harten Drogen zu kaufen.
Ja.
Und im Rahmen seiner ganzen Gefängnisaufenthalte gab es natürlich auch immer wieder Entzugstherapien, die allerdings früher oder später immer gescheitert sind. Und zwar meistens dann, wenn er wieder den Schritt in die Freiheit oder mehr Freiheiten bekommen hat. Solange er also in einem geschlossenen System quasi diese Drogen verabreicht bekommen hat, hat es relativ gut funktioniert. Und so wie er aus diesem System nochmal rausgekommen ist, ist er ganz schön rückfällig geworden. Das war halt auch eine entscheidende Frage am Schluss bei der Urteilsfindung vorm Landgericht. dass man ihm da diese letzte Chance, die er wollte, halt nicht gewähren kann, weil die Aussichten, dass er es diesmal schafft, einfach zu gering sind.
Du hast eben gesagt, er hat selbst schon in seiner Jugend mit den Drogen angefangen. Kannst du ein bisschen erzählen, was ist das überhaupt für ein Typ, dieser Patrick K.? Wie ist er aufgewachsen? Wie ist er überhaupt in diesen, ja, Sumpf reingeraten? Weiß man das?
Also er hat selber früher mal zu Protokoll gegeben, die Gutachterin hat das jetzt vom Landgericht alles so ein bisschen zusammengetragen. Er hat selber angegeben, dass er als Kind in der Schule gehänselt wurde, seinen Vater nicht kennt und seine Hauptbezugspersonen waren halt seine Großmutter und seine Mutter. Und da gab es noch einen Onkel, der wohl aber auch einen sehr negativen Einfluss auf ihn hatte, der ihm relativ früh erklärt hat, er muss sich auch in der Schule körperlich zur Wehr setzen. Und dann kam halt auch dieser Drogenproblematik relativ früh schon ins Spiel. Also Alkohol in der Grundschulzeit zum Beispiel, Zigaretten.
In der Grundschulzeit schon?
Ja, ja, Alkohol, okay, in der Grundschulzeit. Und er hat auch in der 7. Klasse Schulverweis bekommen wegen Drogenkonsums. Cannabis spielte da eine Rolle. Später kam Amphetamin, Ecstasy, alles dazu. Er hat später auch, wenn er dann mal auf freiem Fuß war, auch Ausbildungen gemacht und hat auch mal kurz gearbeitet. Da hat er allerdings seinen Chef irgendwann mal eine Waffe gezeigt, als es da zu Ärger kam, was dann zu einer Kündigung geführt hat.
Verständlich, ja.
Ja, und ab dem Zeitpunkt jagte dann im Prinzip eine Straftat die nächste.
Okay, und dann kamen diese ganzen schweren Raubdelikte und
Genau, und dazwischen halt auch dieser Mord. 2011 war er dann auch mal auf freiem Fuß und da war halt seine Mutter als letzte Bezugsperson schwer krank. Sie ist dann auch Ende des Jahres gestorben. Er hat sie wohl noch gepflegt oder betreut und nachdem sie dann tot war, hat es auch nicht lange gedauert, bis die nächste schwere Straftat folgte.
Hatte er denn irgendwie in seinem Freundeskreis, in seinem Bekanntenkreis auch Menschen, die eben nicht straffällig wurden? Oder war er wirklich da unterwegs, wo alle Drogen konsumiert haben, irgendwelche Raubüberfälle gemacht haben? Weißt du das?
Also im Prinzip war seine Mutter so die letzte Person, der sich offensichtlich anvertrauen konnte. Ansonsten kannte er Zeit seines Lebens fast nur Kriminelle. Das Drogenmilieu, da hat er wohl auch seine bekannten Freunde, kann man das glaube ich schwerlich nennen. Und auch das war halt ein wesentlicher Punkt für die Verurteilung, dass halt dieser, ja, eine soziale Integration schwierig fällt, wenn man aus dem Gefängnis kommt und wirklich vor dem Nichts steht, niemanden hat, an den man sich irgendwie wenden kann. Es gibt wohl Halbbrüder, von denen er irgendwann mal erfahren hat, die er aber auch persönlich teilweise gar nicht kennt. Ja, sodass dieser Bezugsraum, dieser soziale Bezugsraum einfach nicht besteht bei ihm.
Also auch schwierig, irgendwie wieder zurückzukehren zu einem geordneten Leben, ehrlicherweise, ne?
Absolut. Vor allem, wenn man halt, wenn man 50 ist und kennt davon 35 Jahre nur Gefängnis und so.
Ja, klar. Und du hast eben gesagt, eine Gutachterin hat vor Gericht über ihn gesprochen. Wie hat sie ihn denn eingeordnet? Hat sie denn gesagt, dass er aus diesem Kriminalitätssumpf da rauskommen könnte?
Im Grunde hat sie genau das Gegenteil gesagt. Es gibt halt schon, oder es gab schon zu viele Versuche, dass er von den Drogen wegkommt, die alle gescheitert sind. Das sei keine Option. Was halt einmal wichtig wäre, wäre seine Persönlichkeitsstörung, seine dissoziative Persönlichkeitsstörung aufzuarbeiten. Also er überschreitet Grenzen, er kennt die Grenzen anderer Menschen nicht. Das wäre halt so ein Ansatzpunkt, um möglicherweise da auch mal über den Taximord zu sprechen. Das lässt sich allerdings in den aktuell bestehenden Strafmaßnahmen so schwerlich realisieren, wie es die Verteidigerseite gerne gehabt hätte.
Okay, jetzt gehen wir wirklich mal auf das Urteil ein oder beziehungsweise auf die Forderungen von Staatsanwaltschaft und auch von der Verteidigung, weil du es gerade angesprochen hast. Was wurde denn gefordert für den Patrick?
Also die Staatsanwaltschaft gefordert hatte für den Raub an der Frau 7 Jahre und für die Tat gegen den Rentner 8 Jahre. Eine Gesamtstrafe von 11,5 Jahren hat sie gebildet. Mhm. Und der Verteidiger kam letztlich auf 3 Jahre und 6 Monate.
Okay, das sind schon sehr große Unterschiede.
Ja, und hätte da auch noch Erziehungsanstalt irgendwo dabei gesehen und Sicherungsverwahrung hätte er halt auch gesehen. Das Urteil fiel dann letztlich anders aus. Das Gericht hat sich da sehr deutlich an der Forderung der Staatsanwaltschaft orientiert mit 10 Jahren plus Sicherungsverwahrung.
10 Jahre, das klingt ja schon erstmal viel für so eine gefährliche Körperverletzung und für einen Raub, einen versuchten Raub. Warum denn so ein hohes Strafmaß?
Man kam zu der Überzeugung, dass die große Gefahr besteht, dass sich das jederzeit wiederholen kann. Wegen seiner Drogenproblematik, die halt weiter besteht, ist davon auszugehen, dass er immer wieder auch Geld braucht und zu solchen Rauben neigt er sowieso. Ob er die jetzt allein begeht oder in einer Gruppe, wo er meistens nicht der Redelsführer ist oder nie der Redelsführer war, aber er neigt zu solchen Raubtaten und diese Affekthandlungen wie gegen den Rentner sind halt auch jederzeit möglich, sodass es halt angesagt war, dass er vor der Bevölkerung quasi weggesperrt wird.
Das heißt, er hat auch wahrscheinlich keine Chance, da nochmal rauszukommen.
Es gibt da in regelmäßigen Abständen ja Gutachten. Zum Beispiel gab es das ja auch in einem Alternativfall mit dem Mord an der Gabriele M. in Landsweiler. Da saß ja jemand auch in Sicherungsverwahrung und dann hat so ein Gutachten ergeben, ja, die Prognose ist jetzt gut, der kann auf freien Fuß. Leider in dem Fall hat sich ja gezeigt, war die Prognose falsch, hat kurz darauf ja den Mord begangen.
Ist aber noch nichts, also ist noch nicht verurteilt.
Genau.
Also mutmaßlich hat er den Mord begangen, genau.
Stimmt. Genau, aber es gibt, glaube ich, die Möglichkeit, aus dieser Sicherungsverwahrung rauszukommen. Da muss ein Gutachter halt regelmäßig nochmal entscheiden, wie die Prognose ist.
Das heißt, eventuell, wenn es gut laufen sollte, könnte er irgendwann nochmal rauskommen. Aber der Mord war 1993, er war schon vorher straffällig, also schon als Teenager. Und dann die Jahre danach auch immer und immer wieder.
Ja.
Also eigentlich ein Leben in der Kriminalität komplett.
Ja, und die kurzen Ausflüge aus der Kriminalität heraus, wenn sich sowas wie ein geordnetes Leben mit einer Lebensgefährtin zum Beispiel angebahnt hat, ist das auch relativ schnell immer gescheitert, wegen seiner persönlichen Störung, die er halt hat.
Die Gutachterin hatte auch empfohlen, dass er tatsächlich diesen Taximord nochmal aufarbeitet, weil er darüber nie gesprochen hat, oder?
Ja, das war durchaus Thema, dass das auch durchaus positiv sein könnte, darüber mal zu sprechen.
Patrick K., ein Mann, der schon in jungen Jahren straffällig wurde und es leider nie aus der Kriminalität rausschaffte, sondern im Drogensumpf und der Kriminalität stecken blieb. Vielen Dank, Erik, für die vielen Informationen zu diesem Fall.
Hat mich sehr gefreut, vielen Dank.
Und wir haben auch wieder ein längeres Lesestück für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und verlinken natürlich auch die Folge zum Taximord in den Shownotes. Und falls Sie einen Fall kennen, den wir hier unbedingt mal besprechen sollten, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an tatortsaarland@sz-sb.de oder per Direktnachricht per Instagram und Facebook. Die Kontaktdaten finden Sie auch wie immer in unseren Shownotes. Eine neue Folge Tatort Saarland kommt dann in 2 Wochen. Bis dann.
Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.